Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich, aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und gerne auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen, so auch in der aktuellen Folge. Ich habe Anastasia Hammerschmidt eingeladen, um über das Thema ihrer Dissertation zu sprechen, nämlich sexuelle Gewalt im 19. Jahrhundert und darauf aufbauend auch auf sexuelle Gewalt heute. Wir haben uns einige schwierige Fragen angesehen, zum Beispiel, warum es überhaupt sexuelle Gewalt gibt, ob sie zu einem Krieg dazugehört, was die Abgründe von Menschen sind und auch, was das Völkerrecht des 19. Jahrhunderts über das Völkerrecht des 21. Jahrhunderts, das Völkerrecht in Zeiten von Trump, Xi Jinping und wie sie alle heißen, bedeutet. Putin natürlich auch nicht zu vergessen. Dabei haben wir nicht nur zeitlich, sondern auch geografisch eine weite Reise gemacht. Wir haben beim Balkan angefangen und bei Libyen und auch dem Nahen Osten aufgehört. Und in diesem Zusammenhang möchte ich ganz kurz erwähnen, dass ich eine Folge zum Balkan mit Marie-Janine Kalik aufgenommen habe, die ich auch ganz kurz in der Folge anspreche. Aber ich habe sie noch nicht veröffentlicht, ich habe sie noch nicht bearbeitet. Also für all diejenigen, die sich wundern, von welcher Folge ich hier rede, nein, ihr habt keine Folge verpasst, sie ist noch wohlgemerkt nicht draußen. Und mit dieser kurzen Vorbemerkung wünsche ich euch eine spannende Folge zu einem ernsten, aber sehr wichtigen Thema. Ton ab. Hallo Anastasia, schön, dass du bei Recht Politisch bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Erste Frage, die ich allen stelle. Kurze Vorstellung, wer du bist, was du machst.
Ich heiße Anastasia Hammerschmidt. Ich bin Rechtshistorikerin. Ich habe in Wien Geschichte und Rechtswissenschaften studiert und am Institut für Rechtsgeschichte promoviert. Ich interessiere mich für Völkerrechtsgeschichte. Ich habe promoviert zu sexueller Gewalt in Kriegen im 19. Jahrhundert. Und derzeit mache ich ein Forschungsprojekt zu internationalen Untersuchungskommissionen und war dafür jetzt in Buenos Aires und in Bogota auf Forschungsreise.
Dann gehe ich gleich in medias res. Der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist, dass ich vom Nomos Verlag ein Rezensionsangebot bekommen habe, deines Buchs, nämlich zu Kriegsverbrechen sexueller Gewalt an Frauen im Völkerrecht des späten 19. Jahrhunderts. Die erste ganz allgemeine Frage, warum gerade dieses Thema?
Also das Thema ist aus einer Forschungslücke heraus entstanden. Ich war im Institut für Rechtsgeschichte schon eine Studienassistentin für ein Jahr und habe mich deswegen schon relativ viel mit Völkerrechtsgeschichte beschäftigt gehabt. Und mir ist aufgefallen, dass es einfach keine Studien, keine Forschung zur Geschichte sexueller Gewalt im Völkerrecht gibt. Woraufhin ich halt überlegt habe, dazu zu promovieren. Ich habe letztens einen Tagebucheintrag gefunden aus dem Jahr 2018. Da war ich nach meinem Diplomstudium kurz auf Urlaub und habe scheinbar schon überlegt, worin ich promovieren könnte. Und da stand schon sexuelle Gewalt Fragezeichen. Und als ich das dann aber realisieren wollte, habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die alle gedacht haben, das macht irgendwie nicht so viel Sinn, zu sexueller Gewalt in der Völkerrechtsgeschichte zu promovieren, weil es vor dem Zweiten Weltkrieg darüber ja nichts gab und wahrscheinlich ich keine Quellen finden werde und wahrscheinlich keine Debatten gab. Ich habe dann gedacht, ich probiere es trotzdem und wenn ich nichts genug für eine Promotion finde, kann ich vielleicht einen Aufsatz schreiben. Aber es ist dann ganz anders gekommen und ich bin von den Quellen ziemlich erschlagen worden, weil es sehr intensive Debatten zu sexueller Gewalt im 19. Jahrhundert gab und somit habe ich dann darin promoviert.
Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, steht in den Völkerrechtslehrbüchern aus dem 19. Jahrhundert relativ wenig, aber es gab sehr intensive öffentliche Debatten und auch politische Debatten. Habe ich das in deinem ersten Kapitel vor allem, da habe ich das Gefühl gehabt, eben du sagst, die Völkerrechtslehrbücher Westlake, Wheaton, Oppenheim sagen so gut wie gar nichts dazu, aber es gab sehr intensive politische und andere öffentliche Debatten rund um sexuelle Gewalt, vor allem im Osmanischen Reich.
Genau, also es ist nachvollziehbar, warum es bisher kaum Forschung gab zu dem Thema oder warum angenommen wurde, dass es kein Verbot sexueller Gewalt im Völkerrecht des 19. Jahrhunderts gab. Weil in den Quellen, die wir normalerweise oder üblicherweise konsultieren, wenn wir die Geschichte des Völkerrechts studieren, sehr wenig über sexuelle Gewalt steht. Es ist so, dass die Völkerrechtsgeschichte sich sehr stark mit der Ideengeschichte des Völkerrechts beschäftigt üblicherweise und dafür eben Völkerrechtsgelehrte heranzieht. Beziehungsweise wird oft auch auf internationale Verträge geschaut und es werden gerade in historischen Studien internationale Verträge und die Quellen um die Entstehung von Verträgen untersucht, um quasi ein historisches Völkerrecht festzustellen. Und in beiden diesen Bereichen oder Quellentypen ist sehr wenig über sexuelle Gewalt zu finden. Allerdings gab es im 19. Jahrhundert ganz andere Rechtsgrundlagen, als es heute im Völkerrecht der Fall ist. Und meine Ansatzweise war eben, diese Komplexität des Völkerrechts des 19. Jahrhunderts auch zu berücksichtigen. Gerade im semikolonialen und kolonialen Bereich war Völkerrecht im 19. Jahrhundert ganz anders strukturiert und hatte vor allem ganz andere Rechtsquellen als das Völkerrecht, das wir heute im 21. Jahrhundert kennen. Es gab viel mehr naturrechtliche Ansichten oder Völkerrecht fußt dann auch auf naturrechtlichen Ansichten. Und zum Teil ist es sehr schwer, die Quellen des Völkerrechts in dieser Zeit zu rekonstruieren. Aber grundsätzlich war es so, dass Völkerrechtsgelehrte im 19. Jahrhundert kaum über sexuelle Gewalt geschrieben haben. Sie haben aber, wenn sie sexuelle Gewalt erwähnt haben in ihren Monographien oder ihren Völkerrechtslehrbüchern, ein Verbot sexueller Gewalt nie angezweifelt. Also ich habe für das gesamte 19. Jahrhundert keinen einzigen Autor gefunden, der ein Verbot sexueller Gewalt negiert oder einschränkt. Dieses Verbot galt als unumstritten, es galt als uneingeschränkt durch militärische Notwendigkeit oder andere, oder auch Retaliation. Und das Völkerrecht sah eben dieses Verbot schon vor und viele Völkerrechtsgelehrte haben auch darauf verwiesen. Aber diese Verweise auf sexuelle Gewalt sind gerade in Abhandlungen zum Kriegsvölkerrecht immer ausgesprochen kurz. Das heißt, Völkerrechtsgelehrte haben meistens nur geschrieben, dass Missbrauch an Frauen oder Verletzung der Ehre von Frauen, das war ungefähr die zeitgenössische Beschreibung sexueller Gewalt, verboten ist. Und dabei haben sie diese Ausführungen belassen. Und da könnte man natürlich annehmen, dass das Thema nicht so wichtig war. Ich bin eher zu dem Schluss gekommen, dass dieses Verbot einfach als gegeben galt und es keine Diskussion dazu gab und dass deswegen diese Ausführungen auch so kurz geblieben sind. Vor allem bei meiner Erkenntnis war, dass sexuelle Gewalt gerade in europäischen Kriegen einfach sehr stark tabuisiert wurde.
Der Begriff der Schändung ist bei mir beim Lesen so hängen geblieben und ein wenig hatte ich auch das Gefühl, dass die Frau noch als Objekt wahrgenommen wurde, nämlich wenn man die Ehre der Frau beleidigt, beleidigt man damit eigentlich in erster Linie die Ehre ihres Mannes oder des Volks, zu dem sie gehört. Also eine Objektifizierung der Frau. Und das Zweite, was mir auch aufgefallen ist beim Lesen, was bei mir so hängen geblieben ist, war auch die Exotisierung. Also gerade von Frauen an der völkerrechtlichen Peripherie, also im heutigen Bulgarien, im Osmanischen Reich, dass das auch nicht Frauen wie im Westen unter Anführungsstrichen waren oder als solche wahrgenommen wurden, sondern ein bisschen wilder, ein bisschen anders und auch ein wenig Projektionsfläche. Und du zeigst ja auch die politischen Debatten in Medien, in damaligen Zeitungen. Und da war schon auch ein bisschen, verzeih mir die Ausdrucksweise, ein bisschen eine Art, jetzt nicht im erotischen Sinne, aber doch ein bisschen Sensationsgeilheit oder ein bisschen Aufgeilen an dem, was da passiert. Jetzt nicht, dass die Leute das per se erotisch fanden, aber dass sie zumindest so eine wirkliche Sensationsgier, Sensationsgeilheit hatten bei diesen Frauen von woanders, die anders ausgesehen haben, anders gekleidet waren und dann auch noch geschändet waren. Gehe ich da richtig, dass es das ganz offensiv gegeben hat im Vereinigten Königreich des 19. Jahrhunderts und in dem, was heute klassische Klatschpresse wäre oder Boulevardmedien?
Also ich stimme dir zu, dass Frauen sehr stark objektiviert wurden, aber eben eher durch das, was du beschreibst, durch diese Exotisierung. Weniger, weil sie als dem Mann zugehörig oder als weil ihre Ehre oder ihre sexuelle Integrität dem Mann zugehörig betrachtet wurde. Es ist total naheliegend, dass wenn man von der Familienehre, gerade die Haager Konvention hat ja die Ehre der Familie geschützt und nicht die Ehre der Frau, dass man bei so einer Formulierung vermuten würde, dass es sich hierbei nicht um den Schutz von der Frauen handelt, sondern vor allem um den Schutz der Familie, der Männer, der männlichen Ehre. Ich habe aber in allen Völkerrechtslehrbüchern und in allen Völkerrechtsmonographien, die sexuelle Gewalt beschreiben, beziehungsweise das Verbot sexueller Gewalt zum Beispiel in der Haager Konvention beschreiben, nie einen Anlass gefunden zu denken, dass es hier um die Ehre der Männer geht. Sondern es wird immer ganz stark klar davon gesprochen, dass Frauen, zum Beispiel gerade in Diplomatie, wo es ja auch dann viel um konkrete Betroffene ging, dass Frauen die Bestrafung von Tätern fordern, dass Frauen sich in ihrer Ehre verletzt fühlen. Und es ging auch immer um die Ehre der Frau. Natürlich wurden die Folgen von sexueller Gewalt schon ganz viel mit Scham und mit Schande beschrieben, aber es wurde zum Teil auch auf andere psychische Folgen verwiesen. Aber es gab eigentlich keine Hinweise, dass damit das primär die männliche Ehre geschützt worden wäre. Wo Frauen aber ganz stark objektiviert wurden, war, wenn Kriege außerhalb Europas stattfanden. In meinen Case Studies oder in meinem Forschungszeitraum von 1870 bis 1914 war es so, dass es in Kriegen in Europa, also vor allem im Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71, kaum Debatten zu sexueller Gewalt gab. Und in meinem ganzen gesamten Forschungszeitraum war es so, dass es keine wirklichen Rechtsdebatten zu sexueller Gewalt gab, wenn die Täter europäische Soldaten waren oder europäischen Armeen angehört haben. In Kriegsschauplätzen, zum Beispiel im Osmanischen Reich, wurden Frauen ganz stark exotisiert und sexuelle Gewalt hatte einen ganz großen Skandalisierungseffekt. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das heute genauso der Fall ist. Also es gibt auch Soziologinnen, die sagen, dass sexuelle Gewalt auch heute ein viel größeres Interesse erregt als andere Kriegsverbrechen, gerade auch in Zeitungen. Und es gibt auch viele Forscherinnen, die sagen, dass sexuelle Gewalt auch ein sehr hohes Interesse an Völkerrecht erregt. Das heißt, wenn über sexuelle Gewalt in den letzten 20 Jahren in Nachrichten berichtet wurde, ist mein Eindruck, aber habe ich eben auch schon bei anderen gelesen, diesen Eindruck, dass viel öfter nach Völkerrecht gefragt wird, nach völkerrechtlicher Sanktionierung gefragt wird als bei anderen Kriegsverbrechen. Und dasselbe habe ich auch für meine Quellen im 19. Jahrhundert wahrgenommen, dass eben der Skandalisierungseffekt von sexueller Gewalt ganz stark ist, dass es ganz stark einen Ruf nach Sanktion und nach völkerrechtlicher Sanktionierung auslöst. Aber dass das eben auch damit einhergeht, dass Frauen, die betroffen waren von sexueller Gewalt, in meinen Fällen waren es fast immer nur Frauen, über die berichtet wurde, dann ganz stark davon betroffen waren, dass sie instrumentalisiert wurden oder ihre Erfahrungen instrumentalisiert wurden, um Forderungen an die internationale Politik zu stellen.
Wer hat diese Forderungen gestellt? Also jetzt zum Beispiel Diplomaten aus Bulgarien.
Zum Teil waren Diplomaten aus Bulgarien. Ich habe mir bei meiner Dissertation vor allem den europäischen Völkerrechtsdiskurs angeschaut. Nicht, weil es nicht wichtig wäre, auch die Rechtsvorstellungen von Betroffenen zum Beispiel zu untersuchen. Dadurch, dass die Forschungslücke zu sexueller Gewalt in Kriegen so groß war, wollte ich mich primär mit der europäischen Selbstwahrnehmung und dem europäischen Blick auf sexuelle Gewalt in Kriegen beschäftigen. Und da haben die Forderungen nach Intervention zum Beispiel ganz oft die europäische Zivilgesellschaft gestellt, von politischen Aktivisten, aber auch Frauenrechtsaktivistinnen, zu Journalisten, Korrespondenten, Politikern, Diplomaten, gab es immer wieder politische Forderungen, Forderungen nach Maßnahmen in der internationalen Politik, die mit sexueller Gewalt begründet wurden. Zum Beispiel eben ganz konkret in einem meiner Case Studies war das eben die Forderung nach einer humanitären Intervention aufgrund der sexuellen Gewalttaten.
Wo jetzt?
Nach einem Aufstand in Bosnien und Bulgarien in den 1870er Jahren gegen das Osmanische Reich wurden sehr viele sexuelle Gewalttaten verübt, als diese Aufstände niedergeschlagen wurden. Und daraufhin kam es zu einem sehr großen Aufschrei in der europäischen Medienlandschaft, aber auch eben in politischen Vereinen und auch durch politische Parteien. Und dabei wurde eine humanitäre Intervention ins Osmanische Reich gefordert.
Ist interessant, weil man merkt, dass sich manche Dinge dann doch nicht so sehr ändern. Also wir hatten ja auch, wenn man zum Beispiel denkt an die Menschenrechtsverletzungen im Kosovo, eine intensive Debatte Ende der 90er Jahre, wo eine humanitäre Intervention gefordert und dann auch durchgeführt wurde. Wir hatten das dann Mitte der 2000er Jahre im Sudan und wir hatten das dann auch 2011 Libyen und bei dem Bürgerkrieg dort. Also diese Debatten, dass man sagt, aufgrund drohender oder bestehender Menschenrechtsverletzungen fordert man eine sogenannte humanitäre Intervention, das ist ja für sich genommen nicht neu. Was mir aber auffällt im Vergleich zu damals ist, dass wir heute universalistisch argumentieren. Also, dass man zum Beispiel bei den Kosovo-Albanern nicht gesagt hat, naja, das sind ja Muslime und wir sind Christen, wir müssen die jetzt nicht beschützen. Und manche sagen ja, dass da zum Beispiel die These von Samuel Huntington von diesem Kampf der Kulturen, diesem Clash of Civilizations, sich gerade nicht bestätigt hat, weil westliche europäische Länder plus die USA albanische Muslime im Kosovo vor orthodoxen Christen geschützt haben, also dass da die Religion zum Beispiel keine so große Rolle gespielt hat. Oder in Libyen, muslimisches Land, und die Länder, die interveniert haben, waren wiederum christliche Länder, aber es ging hier auch nicht so wirklich um Religion. Und auch bei Syrien, wo vereinzelt davon gesprochen wurde, dass es eigentlich eine humanitäre Intervention bräuchte, hat man nicht gesagt, aber das sind ja Muslime, die muss man nicht schützen. Und umgekehrt haben auch nicht die christlichen Länder gesagt, wir als Christen müssen jetzt hier Christen schützen, zum Beispiel als verfolgte Minderheit in Syrien. Also dass diese Art von Diskurs, die es bei deinen Fallbeispielen schon noch gegeben hat, dieser Schutz von christlichen Nationen für Christen im Osmanischen Reich, dass es diese Art von Diskurs heute zumindest in dieser Intensität und in dieser Form nicht mehr gibt.
Also mir ist schon bei meinen Case Studies aufgefallen, dass die Debatte besonders laut war und die Forderung nach Intervention besonders laut war, wenn christliche Frauen von muslimischen Männern vergewaltigt wurden, wie das zum Beispiel der Fall war in der Niederschlagung dieser Aufstände in Bulgarien. Aber die Erzählungen oder die Wahrnehmung sexueller Gewalt im 19. Jahrhundert hat meiner Meinung nach schon eine große Ähnlichkeit damit, wie wir sexuelle Gewalttaten heute wahrnehmen. Und dabei ging es nicht immer darum, christliche Frauen vor muslimischen Männern zu schützen zum Beispiel, sondern auch ganz viel darum, Frauen vor ihrer eigenen unterentwickelten Gesellschaft zum Beispiel zu schützen. Das ist ja die Erzählung, die ganz stark geprägt wurde mit dem Satz White men saving brown women from brown men. Und das habe ich in meinen Quellen auch wahrgenommen. Das heißt, zum einen gibt es Fälle, in denen christliche Frauen vor muslimischen Männern geschützt wurden oder man damit Intervention gerechtfertigt hat. Es gab aber auch Fälle, in denen Frauen eben vor Diskriminierung in ihrer eigenen, vermeintlich weniger zivilisierten Gesellschaft geschützt wurden. Und dann gab es Fälle, wie zum Beispiel im Russisch-Osmanischen Krieg von 1877 bis 1878, den ich untersucht habe, wo europäische Diplomaten, die Kriegsverbrechen in diesem Krieg untersucht haben, auch davon gesprochen haben, dass russische Soldaten religiöse Unterdrückung verüben oder anwenden würden in Kombination mit sexueller Gewalt, wenn es zum Beispiel Beschreibungen gab, wie dass muslimischen Frauen ihr Kopftuch heruntergerissen wurde und danach wurden sie vergewaltigt. Aber auch hier waren die Täter, die beschuldigt wurden, das waren dann oft Bulgaren, die für die russische Armee gekämpft haben, das waren dann oft in der Beschreibung Kosaken. Das russische Reich wurde ja trotz seiner Position als Großmacht von vielen Zeitgenossinnen auch nicht als vollkommen zivilisiert wahrgenommen, beziehungsweise stand das russische Reich in den Augen europäischer Beobachter immer am Rande Europas. Und was diese Konflikte aber alle gemeinsam haben, ist, dass trotzdem sowohl den Tätern als auch den Betroffenen der Grad der Zivilisierung irgendwo abgesprochen wurde und dass sowohl Täter als auch Betroffene ganz stark von Othering betroffen waren. Und das können im Fall von Bulgarien...
Den Begriff musst du jetzt kurz erläutern. Er ist ja ein sehr wichtiger Begriff, aber ich möchte sicherstellen, dass alle, die zuhören, ihn auch kennen. Also was ist Othering?
Othering bezeichnet im kolonialen Denken und auch im kolonialen System und auch immer im kolonialen Völkerrechtssystem das Schaffen von kolonisierten Menschen als Bezugspunkt, der das andere darstellt, in Abgrenzung zum zivilisierten europäischen Selbst. Und von diesem Othering waren eben auch zum Beispiel christliche Bulgarinnen betroffen. Die Balkanregion wurde nicht als Teil Europas wahrgenommen. Von den meisten zeitgenössischen Völkerrechtlern wurde behauptet, die Balkanregion wäre nicht mal selbst regierungsfähig. Das heißt, selbst wenn man zum Beispiel Aufstände in der Balkanregion unterstützte und diese Unterstützung mit sexueller Gewalt an christlichen Frauen argumentierte und für eine Loslösung zum Beispiel Bulgariens aus dem Osmanischen Reich argumentierte, dann war die Lösung der meisten Völkerrechtler und Diplomaten trotzdem, dass Bulgarien dann unter europäische Verwaltung gestellt werden muss, weil man eben die Bewohner, also die christlichen Bewohnerinnen der Balkanregion nicht als selbst regierungsfähig angesehen hat.
Du hast das ja vorhin auch angesprochen, bei der Komplexität des Völkerrechts des 19. Jahrhunderts, weil es ist ja einerseits viel einfacher als das heutige, weil es die Menschenrechte, die ja vielen der Struktur des Völkerrechts über den Haufen geworfen haben, weil im 19. Jahrhundert hat man einfach gesagt, das ist zwischenstaatliches Recht und dann gibt es vielleicht noch ein paar Sonderfälle, aber ganz allgemein ist es einfach das, was Staaten machen, was zwischen Staaten gilt und dann sind eben ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Menschenrechte dazugekommen und auf einmal haben wir da ein neues Völkerrechtssubjekt, das selbst zwar keine Verträge abschließen kann, aber trotzdem profitiert. Und im 19. Jahrhundert war das einfach. Einfach das, was Staaten untereinander machen. Aber gleichzeitig, und du hast das ja angedeutet schon oder offen angesprochen, war es insofern komplex, weil nicht alle Staaten gleich zivilisiert waren. Diese halbzivilisierten, unzivilisierten und dann vielleicht auch noch komplett barbarischen Völker. Und jetzt meine Frage an dich. Ab wann hat sich das geändert, dass man zumindest zum Beispiel in Bezug auf Südosteuropa, auf den Balkan, nicht mehr von Semizivilisierten spricht, sondern sagt, naja, das sind ja auch Christen und wir können die akzeptieren als vollwertig zivilisiert?
Das sind so viele Punkte, ich muss überlegen, wo ich als erstes einhaken mag. Ich würde nämlich widersprechen, das ist die herrschende Lehre und davon wird ausgegangen, ja, aber ich persönlich finde nicht, dass das Völkerrecht des 19. Jahrhunderts ein Völkerrecht war, das sich Staaten miteinander vereinbart haben. Es gab ganz im Gegenteil im Völkerrecht des 19. Jahrhunderts eine sehr große Bewegung, gerade von Völkerrechtsgelehrten, die auf eine Art Demokratisierung der Außenpolitik und Demokratisierung des Völkerrechts abgezielt haben. Und wenn man zum Beispiel Völkerrechtsgelehrter des 19. Jahrhunderts, im 19. Jahrhundert gab es zum Beispiel keine Einigung darüber oder keine Konvention darüber, was die Quellen des Völkerrechts sind, sondern Völkerrechtsgelehrte in ihren Monographien haben festgelegt, was Völkerrechtsquellen sind. Und das war neben Verträgen und dem Völkergewohnheitsrecht, wurde da ganz oft etwas herangezogen, was als European Public Conscience bezeichnet wurde. Und das war die Rechtsgesinnung der europäischen Welt, wahrscheinlich einer Bildungselite, aber trotzdem der europäischen Zivilbevölkerung. Und um diese European Public Conscience zu definieren, haben ganz viele Völkerrechtsgelehrte auch auf öffentliche Meinung verwiesen und haben gesagt, die öffentliche Meinung ist eigentlich eine Völkerrechtsquelle, wenn sie die Rechtsgesinnung wiedergibt. Das heißt, man hat abgelehnt, dass gerade so kurz nach monarchischen, also gerade im späten 19. Jahrhundert war die Idee von einem monarchischen Prinzip und von Monarchen, die untereinander Völkerrecht aushandeln, noch nicht, historisch noch nicht so weit entfernt. Und viele Völkerrechtsgelehrte in Ablehnung von dem haben eben eine Demokratisierung des Völkerrechts angestrebt, indem man gesagt hat, auch was Aktivistinnen, Politiker sagen, auch die Rechtsgesinnung von allen ist quasi eine Quelle des Völkerrechts. Deswegen war es mein Ziel in der Dissertation, einen sehr breiten Völkerrechtsdiskurs zu untersuchen. Nicht nur, weil generell die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Recht sehr wichtig und sehr spannend ist, aber weil es im 19. Jahrhundert eben auch der Vorstellung davon entsprach, was Recht ist. Und ich habe die andere Frage vergessen, Entschuldigung.
Und die andere Frage war, ab welchem Punkt haben dann zum Beispiel zumindest die Christen im Osmanischen Reich als hinreichend zivilisiert gegolten?
Das ist, glaube ich, schwer zu beantworten. Viele der osmanischen Balkanregionen wurden in ihren Bestrebungen nach Unabhängigkeit dann doch von europäischen Staaten unterstützt und haben auch Souveränität und Autonomie erlangt. Die Frage, ab wann die Bevölkerung der Balkanregion von Akteurinnen des Völkerrechts und der Diplomatie aber als vollständig zivilisiert angesehen wurde, ist viel komplexer zu beantworten. Und es gibt sehr viele Südosteuropa-Historikerinnen, die auch Vergleiche ziehen zwischen der Berichterstattung in den 1870er Jahren, zwischen Berichterstattung während des Ersten Weltkriegs und der Balkankriege davor. Und dann den Kriegen in Ex-Jugoslawien in den 1990er Jahren, dass die Beschreibung, was zum Beispiel eine sehr stereotype Beschreibung ist von Konflikten auf dem Balkan, ist, dass es hier jahrhundertelange ethnische Feindschaften gibt, die quasi unüberwindbar sind. Und das alles sind ja auch stereotype Zuschreibungen, die bis heute existieren.
Die Ancient Hatreds.
Mhm.
Und dass die eh nie in Frieden miteinander leben können, weil sie eben jahrhundertelang miteinander Rivalitäten hatten. Ich habe nämlich vor kurzem auch aufgenommen eine Folge mit der Marie-Janine Kalig und die hat auch das thematisiert, dass vor allem bei US-Diplomaten diese Vorstellung war, naja, die haben sich immer schon gehasst und die werden sich auch immer hassen. Und die zu überwinden, und darauf wollte ich mit meiner Frage, ich gebe es zu, auch ein bisschen hinaus, ist ja noch immer nicht ganz gelungen. Also bis heute exotisieren wir den Balkan vielleicht ein bisschen oder sehen ihn als ein bisschen wilder an, auch wenn es um den Diskurs geht, rund um EU-Aufnahme beispielsweise. Und ich habe eben das Gefühl, so ganz hat das noch nie aufgehört, aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass mit der zweiten Haager Friedenskonferenz und dann eben auch mit der Aufnahme in die UNO und dergleichen, man zumindest auf der staatlichen Ebene offiziell nicht mehr unterscheidet. Also genau das, was du vorhin angesprochen hast, diese Peripherisierung des Völkerrechts, dass man sagt, es gibt das Kernvölkerrecht zwischen den zivilisierten europäischen Ländern und ihren Völkern und dann je weiter weg vom kerneuropäischen Völkerrecht man räumlich kommt, eben Peripherien, Balkan beispielsweise, wird schon ein bisschen unzivilisierter, Osmanisches Reich wird schon ein bisschen unzivilisierter und von Afrika und Südostasien mal ganz zu schweigen. Aber vielleicht hat das nie so ganz aufgehört, dass man hinter verschlossenen Türen, wenn keiner zuhört, auch über manche Länder des Balkans oder von Südosteuropa bis heute noch immer so ein bisschen sagt, naja, so ganz zivilisiert sind die ja vielleicht doch nicht. Und wahrscheinlich lässt es sich nie so ganz feststellen, ab welchem Punkt diese Art von Diskurs aufhört. Also ich selber zum Beispiel, meine Familie kommt aus Tschechien und ich kriege bis heute das mit, weil ich da ein bisschen sensibilisiert bin, dass man dann trotzdem manchmal ein bisschen abfällig über den Ostblock spricht beispielsweise, obwohl es den Ostblock mittlerweile schon ziemlich lang nicht mehr gibt, aber in den Köpfen hält er sich bis heute. Und ich glaube, beim Balkan, bei den Ländern des ehemaligen Osmanischen Reichs ist es vielleicht gar nicht mal so anders.
Das denke ich auch. Und die Frage, die für uns als Völkerrechtler interessant ist, ist auch die, inwiefern diese Unterscheidungen und vor allem auch diese Zuschreibungen in Recht eingegangen sind, in rechtliche Kategorien eingegangen sind und wie wir es auch erkennen und dementsprechend ändern können, weil das oft eben nicht so eindeutig ist. Und da finde ich, ist gerade Völkerrecht im 19. Jahrhundert auch ein gutes Beispiel dafür, Denn wenn man sich das Völkerrecht anschaut, das damals zwischen europäischen Staaten galt und das aber auch meistens in historischen Arbeiten herangezogen wird, dann waren das zum Beispiel die Haager Landkriegsordnung, die erste Konvention zum Kriegsvölkerrecht, davor die Brüsseler Deklaration, die zwar nie ratifiziert wurde, aber auch schon in den 1870ern ein Versuch, Völkerrecht zu kodifizieren. Das sind alles die Konventionen, über die wir normalerweise reden, wenn wir über die Geschichte des Kriegsvölkerrechts reden. Und worüber wir viel weniger reden, ist das Völkerrecht, und das war genauso Recht und genauso Völkerrecht, das auf die sogenannte Semiperipherie angewendet wurde. Die Semiperipherie, das ist ein Begriff, den verwenden Historikerinnen, für die Gegenden oder die Bereiche der Welt, die im 19. Jahrhundert als souverän galten, als eigenständige Staaten galten, aber nicht als Teil der Völkerrechtsgemeinschaft galten und nicht als vollständig zivilisiert galten. Das sind Gebiete und Staaten, in die es sehr viele imperiale Eingriffe gab, im Sinne von Interventionen. Und diese Interventionen, ob sie militärisch waren oder diplomatisch, auch die mussten gerechtfertigt werden. Und die Art und Weise, wie sie gerechtfertigt wurden, war mit Argumenten des Völkerrechts. Und Völkerrecht spielte da eine sehr große Rolle. Es wird aber von Historikerinnen oft nicht als Völkerrecht erkannt, weil es eben nicht der nicht dem Völkerrecht entspricht, das wir heute kennen und vor allem sehr wenige Verträge existieren. Oder dass auch oft nicht die Rechtsbereiche waren, die Völkerrechtler ganz prominent in ihren Monographien gemacht haben, sondern eher Randbereiche. Aber zum Beispiel der Begriff Humanität, der im späten 19. Jahrhundert so wichtig war und eigentlich auch im ganzen 19. Jahrhundert, das war eine rechtliche Kategorie, das wurde auch als Rechtskategorie wahrgenommen und das ist als Prinzip sehr wichtig als Vorläufer oder als Vorläuferin des Menschenrechtsregimes. Und diese Parallelen zu erkennen, ist öfter viel schwieriger, weil es schwieriger ist, Völkerrecht im imperialen Raum als solches zu erkennen.
Also du meinst, in dem Raum, der nicht voll souverän ist, aber in die Einflusssphäre von Imperien fällt?
Genau. Also diese als Semiperipherie wird üblicherweise das Osmanische Reich bezeichnet, China, Japan, die lateinamerikanischen Staaten, auch die Balkanregion. Und das ist eher umstritten, aber zum Teil eben auch das Russische Reich.
Daran anschließend, weil du schon vorher von mir so eine allgemein gültige These gut widerlegt hast. Man sagt ja auch, dass die Menschenrechte erst nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen haben. Jetzt höre ich da schon heraus, Stichwort Humanität, dass du die Wurzel der Menschenrechte schon früher datierst. Nämlich nicht nur Staatsbürgerrechte, sondern genuine Menschenrechte, die Menschen haben, unabhängig davon, wo sie leben oder wer sie sind.
Genau. Ich denke, dass Menschenrechte zumindest Vorläufer im Kolonialvölkerrecht, im imperialen Völkerrecht haben. Ich konnte mich leider damit in der Dissertation nicht so eingehend beschäftigen oder nicht so theoretisch beschäftigen, weil der Fokus einfach auf sexuellen Gewalttaten war. Ich beschäftige mich aber in meinem jetzigen Projekt damit. Und die herrschende These oder die nach wie vor herrschende Lehre besagt, dass Menschenrechte als Grundrechte etwas waren, das sich in Europa oder in Europa und den USA herausgebildet hat und dann später über das Völkerrecht quasi in die postkoloniale Welt exportiert wurde. Und es gibt dazu bereits einige Gegenthesen, die sich aber vor allem mit dem Sklavereiverbot beschäftigen. Die sagen, dass auch in der Abolitionsbewegung Menschenrechte debattiert wurden. Und mir ist es eben auch bei der Recherche zu sexueller Gewalt in Kriegen aufgefallen, dass Humanität als Prinzip so stark ist. Und natürlich kann man nicht von Menschenrechten in genau demselben Sinne sprechen wie heute. Aber es gab trotzdem sehr viele Hinweise darauf in meiner Arbeit und in meinen Quellen, dass diese Debatten zumindest als Vorläuferdebatten zu späteren Menschenrechtsdebatten angesehen werden müssen. Also ich habe mich auch sehr viel mit Diplomatie beschäftigt, aber eben nicht mit sehr hochrangiger Diplomatie, sondern eher mit Diplomaten, die alltäglich in Konfliktzonen tätig waren für die Großmächte. Und die haben ganz oft das Recht der Opfer erwähnt, vor einem Gericht oder einem Tribunal oder einer Kommission angehört zu werden. Es wurde sehr oft auf Humanität, also die Verletzung der Humanität ähnelt in der Sprache, wenn sie beschrieben wird, sehr stark Menschenrechtsverletzungen. Eben nicht genau im selben System wie im heutigen Menschenrechtssystem, weil einfach dieses Imperialvölkerrecht so unterschiedlich ist. Aber es sind auf jeden Fall Ähnlichkeiten zu sehen. Und der Grund, warum ich das wichtig finde, ist, weil, wenn wir sagen, dass viele Vorläufer des heutigen Menschenrechtssystems, aber auch generell des Völkerrechts, das wurde ja auch in meinen Quellen ganz oft die Bestrafung von Tätern gefordert. Täter wurden zum Teil auch von Kommissionen, die zumindest unter internationaler Beobachtung standen, bestraft oder verurteilt. Das heißt, sehr viele Vorläufer des heutigen Menschenrechtssystems, von denen man vermuten würde, dass sie aus Europa quasi in die Welt exportiert wurden, sind aber auch in diesem imperialen Völkerrechtssystem zu sehen und bemerkbar. Auch Ausrottung war zum Beispiel ein ständiges Thema, sexuelle Gewalt als ein Teil von Ausrottung. Und all diese Parallelen werfen halt die Frage auf, inwiefern dann aber diese kolonisierte Sprache über Täter und Opfer und über was und wann, was sexuelle Gewalt ist und wann sie passiert, wie sehr diese Bilder dann wirklich in das Völkerrecht eingegangen sind und eben auch heute noch Völkerrecht prägen.
Siehst du einen Unterschied zwischen den Kriegen, die zwischen, und dann wirst du dich, zivilisierten und weniger zivilisierten stattgefunden haben, und den Kriegen zwischen rein zivilisierten Ländern? Also wenn man jetzt zum Beispiel denkt an den Deutsch-Französischen Krieg 1870, 1871, wo ja zwei zivilisierte, unter Anführungsstrichen, europäische Nationen einander gegenüberstanden?
Auf jeden Fall. Also im Deutsch-Französischen Krieg gab es kaum Debatten zur sexuellen Gewalt. Natürlich könnte man die Frage stellen, vielleicht ist es in dem Krieg gar nicht zu sexueller Gewalt gekommen. Das denke ich aber nicht, und ich habe auch einige Hinweise darauf gefunden, dass es zu sexuellen Gewalttaten kam. Es gab dann doch vereinzelt Zeitungsberichte über sexuelle Gewalttaten, vereinzelt gab es Hinweise darauf, dass es zu sexueller Gewalt durchaus kam. Das wurde eben von Tageszeitungen sogar ein bisschen thematisiert, von Völkerrechtsgelehrten aber gar nicht. Die einzige Debatte, die es auch in der höherrangigen Diplomatie und in der Völkerrechtswissenschaft gab, im Deutsch-Französischen Krieg, die mit sexueller Gewalt zu tun hatte, war die Debatte über das Verbot sogenannter Turcos. Turcos waren Soldaten aus französischen Kolonien, die im Deutsch-Französischen Krieg für die französische Armee kämpften. Und diesen Einsatz wollte man verbieten. Man wollte sagen, also man wollte festlegen, dass Soldaten aus Kolonien nicht in europäischen Kriegen kämpfen dürfen. Und da war das Argument von Diplomaten und von Völkerrechtsgelehrten, dass diese Soldaten sexuelle Gewalt verüben würden. Aber Vorwürfe gegen weiße europäische Soldaten gab es in der höherrangigen Diplomatie und in der Völkerrechtswissenschaft gar nicht. Dasselbe als Österreich-Ungarn Bosnien-Herzegowina okkupierte 1878. Auch da gibt es Hinweise darauf, dass es zu sexuellen Gewalttaten kam, weil es Vorwürfe durch das Osmanische Reich gab. Diese Vorwürfe durch das Osmanische Reich wurden aber von europäischen Politikern und Völkerrechtlern nicht kommentiert, nicht thematisiert, die wurden ganz einfach ignoriert. Das heißt, in meinem ganzen Forschungszeitraum wurden weiße europäische Soldaten, abgesehen eben von der russischen Armee, nicht mit sexueller Gewalt konfrontiert. Hin und wieder gab es Vorwürfe in Ausnahmefällen, aber es gab keine breitere Debatte darüber. Das hat sich aber im Ersten Weltkrieg dann ganz stark geändert. Da gab es dann eine ganz starke Debatte über sexuelle Gewalt durch deutsche Soldaten.
Und da gab es ja auch ein wenig in der Kriegspropaganda auf einmal dann schon Darstellung von den anderen, die mich ein wenig, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, erinnert an den Zivilisationsdiskurs, dass auf einmal dann trotzdem die Deutschen dargestellt wurden als barbarische Soldaten oder eben Serben sowieso, aber eben auch die Franzosen in der deutschen Propaganda oder eben auch die Briten. Also dass in der Propaganda auf einmal die Soldaten von eigentlich auch zivilisierten, wiederum mit Anführungsstrichen Ländern, dargestellt wurden als barbarisch.
Das kann ich mir auch nicht wirklich erklären. Ich habe zum Ersten Weltkrieg keine Forschung betrieben. Und
ich auch nicht.
Ich würde es mir nur gerne erklären können, weil ich kenne eben auch diese Darstellungen und es wird ja auch der Begriff barbarisch ganz oft verwendet dann für deutsche Soldaten. Wie dieser Shift funktioniert, ist mir aber nicht ganz klar. Von einem 19. Jahrhundert, wo sexuelle Gewalt, das ist ja auch die These meiner Arbeit, dass sexuelle Gewalt in europäischen Kriegen einfach als überwunden galt, hin zu einer intensiven Propagandaschlacht um sexuelle Gewalttaten.
Was war denn deine größte Erkenntnis?
Meine größte Erkenntnis war tatsächlich, dass sexuelle Gewalt uneingeschränkt verboten war. Ich hätte damit ganz ehrlich nicht gerechnet. Auch in den letzten Wochen gab es wieder sehr viel Berichterstattung über sexuelle Gewalttaten in Kriegen und 95% aller Zeitungsartikel fangen damit an zu sagen, sexuelle Gewalt galt viele Jahrhunderte lang als legitime Begleiterscheinung von Kriegen und wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg sukzessive bis zu den 1990er Jahren im Völkerrecht verboten. Das ist einfach herrschende Lehre, das wird selten hinterfragt und ich war überrascht, wie umfassend und wie uneingeschränkt das Verbot sexueller Gewalt im 19. Jahrhundert war. Und natürlich wurden Betroffene instrumentalisiert und sexuelle Gewalt war ein wichtiger Teil, um imperiale Kriegsführung zu legitimieren. Meine Haupterkenntnis war auch, dass sexuelle Gewalt eigentlich ein Kernbestandteil der Definition unzivilisierter oder barbarischer Kriegsführung war. Sexuelle Gewalt wurde eben ganz stark mit einer Art orientalische Sexualität gleichgesetzt und wurde eben zu einem Hauptkriterium, um festzulegen, was unzivilisierte Kriegsführung ist oder sich von unzivilisierter Kriegsführung abzugrenzen. Und trotzdem war dieses Verbot absolut. Und das war für mich sehr überraschend. Es wurde von sehr vielen Zeitgenossen auch sexuelle Gewalt oft als das schwerste und das schlimmste aller Kriegsverbrechen beschrieben. Von Völkerrechtlern genauso wie von Politikerinnen, Aktivistinnen und Diplomaten. Das hat mich überrascht und dass es gleichzeitig dieses konsequente Schweigen gab in Kriegen, in denen europäische Soldaten beteiligt waren, hat mich auch überrascht. Und vor allem, wozu das dann geführt hat schlussendlich, war, dass es fürs 19. Jahrhundert im Endeffekt ein ähnliches Fortschrittsnarrativ gab, wie ich es für heute schlussendlich gab es im 19. Jahrhundert ein ähnliches Fortschrittsnarrativ, wie es auch heute im Völkerrecht existiert. Im 19. Jahrhundert haben Völkerrechtsgelehrte gesagt, europäische Kriege waren in der Antike brutal, europäische Kriege waren in der frühen Neuzeit brutal, aber seit der Säkularisierung des Völkerrechts, seit Hugo Grotius, seit dem Westfälischen Frieden, ist sexuelle Gewalt im Völkerrecht verboten und ist in europäischen Kriegen überwunden und ist etwas, was nur in unzivilisierten Kriegen vorkommt. Und im Endeffekt, es gibt also eine ähnliche Erzählung, dass man sagt, sexuelle Gewalt war über Jahrhunderte lang nicht verboten und erst durch die Ad-Hoc-Gerichte in den 1990er Jahren und durch den Internationalen Strafgerichtshof wurde sexuelle Gewalt im Völkerrecht verboten.
Du beschäftigst dich ja auch mit ein paar Denkern, die älter sind als das 19. Jahrhundert. Und da ist mir aufgefallen, da findet man mehr. Da hast du ja mehr gefunden und auch mehr zitiert. Und das war, wenn man es heute liest, ja auch relativ progressiv. Also nichts mit barbarisches Völkerrecht vorm 19. Jahrhundert, sondern ganz im Gegenteil, da hast du ja mehr gefunden als bei den Völkerrechtlern des 19. Jahrhunderts.
Genau, in der frühen Neuzeit habe ich mich mit der Völkerrechtswissenschaft ausschließlich beschäftigt, habe ich keine Case Studies durchgeführt und mich quasi nur mit den großen Namen der Völkerrechtswissenschaft beschäftigt. Und die Erzählung der Völkerrechtler des 19. Jahrhunderts, die stimmt schon grundsätzlich, dass es eben durch die Säkularisierung des Völkerrechts in der frühen Neuzeit zu einem Verbot sexueller Kriegsgewalt kam. Und die Autoren der frühen Neuzeit, das sind Alberico Gentili, Hugo Grotius, Emery de Vattel und andere, die haben aber noch über sexuelle Gewalt diskutiert. Da wurden noch so Fragen gestellt wie, okay, sexuelle Gewalt in Kriegen ist verboten, aber was ist, wenn Frauen sich, obwohl das nicht ihrem Geschlecht entspricht in der damaligen Wahrnehmung, sich an bewaffneten Handlungen beteiligen, sind sie dann trotzdem noch geschützt? Das haben dann manche Autoren abgelehnt. Das heißt, da war das noch umstrittener, da wurde wirklich ein Verbot ausgehandelt und ich glaube, deswegen wurde die Debatte auch intensiver geführt, weil es eben nicht geklärt war, sondern ein Aushandlungsbedarf bestand.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass Gentili verhältnismäßig progressiv war.
Bei Gentili liest sich das Verbot relativ streng, das stimmt. Aber alle diese Autoren, auch Gentili, haben trotzdem Einschränkungen vorgenommen. Und was am häufigsten war bei diesen Autoren, war, dass sie sexuelle Gewalt oder den Schutz vor sexueller Gewalt auf Jungfrauen und Ehefrauen, also auf ehrbare Frauen beschränkten. Und auch das ist etwas, was ich im 19. Jahrhundert nicht mehr wahrgenommen habe. Im 19. Jahrhundert habe ich als Folge auf den russisch-osmanischen Krieg einen Fall gefunden, in dem sehr viele Diplomaten involviert waren. Und da ging es um eine Frau, der vorgeworfen wurde, Sexarbeiterin zu sein. Es war eine Frau, die war betroffen von sexueller Gewalt. Nach dem russisch-osmanischen Krieg wurde sie von Soldaten der russischen Besatzungsarmee vergewaltigt, konnte nicht zur Polizei gehen, laut ihrer Zeugenaussage, hat sich deswegen an einen britischen Diplomaten in der Konfliktregion gewandt. Und diese Zeugenaussagen sind natürlich schwer nachzuvollziehen, weil die wurden mündlich vorgebracht und sind aber nur noch schriftlich erhalten. Aber auf jeden Fall kam es zu dem Vorwurf, dass diese Frau sich nicht an internationale Kommissionen oder an die internationale Gemeinschaft wenden kann, wegen dieser sexuellen Gewalttaten, weil sie Sexarbeiterin sei. Und das wurde von allen zeitgenössischen Diplomaten abgelehnt. Die haben alle gesagt, sexuelle Gewalt ist uneingeschränkt verboten, es ist völlig egal, wer diese Frau ist. Das heißt, da gab es dazu dann Einigkeit. Und in der frühen Neuzeit wurden diese Dinge eben noch diskutiert.
Du hast es schon angesprochen, die Gegenwart. Heute haben wir sexuelle Gewalt als eigene Kriegsverbrechen im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Es wurde auch thematisiert im Zusammenhang mit dem Völkermord in Ruanda. Und ganz allgemein ist eindeutig, dass das ein für sich genommenes eigenes Kriegsverbrechen ist, das auch auf seine ganz eigene Art geächtet ist. Und wir sprechen ja jetzt auch von sexueller Gewalt gegenüber Männern. Viel mehr, als man anscheinend im 19. Jahrhundert noch gesprochen hat, Es war erst vor kurzem ein aufsehenerregender Bericht in der New York Times beispielsweise von sexueller Gewalt an palästinensischen Männern. Es wurde im Krieg Russlands gegen die Ukraine auch immer wieder über sexuelle Gewalt gegenüber Ukrainern gesprochen. Und ich erinnere mich, meine Generation wurde damals wachgerüttelt oder aufgerüttelt oder schockiert durch die auch sexuell konnotierte Gewalt in Abu Ghraib, also im Zuge der Besatzung der USA vom Irak. Da hat sich ja auch etwas geändert, dass sexuelle Gewalt nicht mehr wahrgenommen wird, ausschließlich als etwas, das Männer Frauen antun, sondern auch als etwas, das Männer Männern antun und teilweise sogar Frauen, ich denke jetzt an Abu Ghraib und an die Bilder damals, Männern antun.
Also es ist tatsächlich so, dass ich in den Quellen, die ich für das 19. Jahrhundert recherchiert habe, sehr wenig über sexuelle Gewalt an Männern gefunden habe. Es gab immer wieder vereinzelte Hinweise und dann wurde immer sexuelle Gewalt an Männern als erschwerend wahrgenommen. Und vermutlich immer wegen einer Ablehnung gegenüber Homosexualität. Aber es gibt eben viel zu wenig Quellen, um das wirklich zu untersuchen. Oder zumindest in den Quellen, die ich untersucht habe. Also diese Wahrnehmung hat sich auf jeden Fall geändert und das ist auch sehr wichtig. Und da gab es sehr viele wichtige Forschungsarbeit zur sexuellen Gewalt in Kriegen, durch die wir vor allem mehr darüber erfahren haben, wie sexuelle Gewalt definiert wird als soziales Phänomen, was als sexuelle Gewalt gilt, wann sexuelle Gewalt Aufsehen erregt, das ist ja alles sozial konnotiert. Und dazu gab es sehr wichtige Forschung. Es gab aber auch sehr wichtige Tätigkeiten von Völkerrechtsaktivistinnen und von Völkerrechtlerinnen, die dafür gesorgt haben, dass in den 1990er Jahren sexuelle Gewalt in Kriegen als Vergehen gegen die Menschenrechte im Völkerrecht ausgehandelt wurde, dass sexuelle Gewalt als Verbrechen im Völkerstrafrecht gilt heute. Das sind alles sehr wichtige Erfolge, die ich nicht schmälern will, dadurch, dass ich auf diese kolonialen Kontinuitäten verweise. Aber es ist eben auch sehr wichtig, diese zu erkennen und diese zu besprechen.
Bei all dieser Forschung die große Frage, warum gibt es überhaupt sexuelle Gewalt? Gehört sie unweigerlich zu Kriegen dazu?
Nein, es gibt durchaus Unterschiede, inwieweit es zu sexueller Gewalt in Kriegen kommt. Sexuelle Gewalt in Kriegen tritt dann gehäuft auf, wenn sie konsequenzenlos ist. Wenn Armeeführer, militärische Führer sexuelle Gewalt unterbinden, verbieten, es für diese Gewalttaten auch klare Konsequenzen gibt, dann kommt es eindeutig weniger zu sexueller Gewalt.
Und warum gibt es sie? Ist das, weil der Mensch eine Bestie ist oder zumindest zu einer Bestie werden kann, wenn die Umstände, ich will nicht sagen es erfordern, aber zumindest erlauben? Jetzt ganz pessimistisch gesprochen, aber als jemand, der sich mit Kriegen befasst, mit Menschenrechten befasst, verliere ich manchmal meinen Glauben an die Menschen und denke mir, da ist nur eine ganz dünne Schicht von Zivilisation, die reißt, sobald ein Krieg entsteht, sobald es Othering gibt, sobald es die Gelegenheit gibt. Man denke auch jetzt aus österreichischer Sicht beispielsweise an sowjetische Soldaten und die Berichte, was die aufgeführt haben in Österreich beispielsweise. Und das ist ja nur eines von ganz vielen Beispielen, wo man manchmal denkt, Menschen, vor allem Männer, sobald sie die Gelegenheit haben, weil sie verroht sind durch einen Krieg, beginnen sexuelle Gewalttaten zu begehen.
Was wichtig ist, dass wir uns auch immer wieder daran erinnern, dass sexuelle Gewalt auch in Friedenszeiten vorkommt. Es gab lange eine Strömung, die auch sehr wichtig war für die Erforschung sexueller Gewalt, die ganz stark betont hat, wie sehr sexuelle Gewalt auch mit Gewalt zu tun hat und vor allem betont hat, wie sehr sexuelle Gewalt in Kriegen mit dieser systematischen Gewalt zu tun hat, mit der Kriegshandlung zu tun hat, wurde dann auch ganz oft betont, dass sexuelle Gewalt auch eine Kriegstaktik ist, die bewusst von manchen Armeen toleriert wird. Und in den letzten Jahren oder mittlerweile auch wieder Jahrzehnten gibt es da also auch wieder eine ganz starke Gegenbewegung, die sagt, sexuelle Gewalt in Kriegen ist nur ein Ausdruck der patriarchalen Gewalt, die alltäglich überall existiert. Und das ist sicher auch ein ganz wichtiger Punkt, dass sexuelle Gewalt etwas ist, das in Friedenszeiten passiert, das in Beziehungen passiert, das in Familien passiert und eben auch in Kriegen passiert. Und natürlich sorgen Kriegssituationen für besonders brutale Vorgehensweisen oft. Natürlich gibt eine Kriegssituation und auch die Konsequenzenlosigkeit von Kriegen Tätern auch andere Möglichkeiten, sexuelle Gewalt zu begehen und deswegen kommt es zu sehr schlimmen Fällen sexueller Gewalt. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich als jemand, der das beobachtet, über Völkerrecht schreibt, über Kriege schreibt, sich immer wieder vor Augen hält, wie wichtig es ist, dass wir entscheiden, wie wir über sexuelle Gewalt sprechen. Du hast vorhin angesprochen, dass die Sprache, die ich in meiner Dissertation zitiere, zum Teil fast pornografisch ist. ich sehe das genauso. Diese skandalisierende Sprache über sexuelle Gewalt, die ist fast pornografisch, die ist selber juristisch und ich habe auch im Zusammenhang mit einem meiner Case Studies in Bulgarien in den 1870er Jahren ein pornografisches Heft gefunden, das genau das darstellt. Das wurde in Wien gedruckt, in Wien herausgegeben und da haben Zeitgenossen kurz nach diesem Konflikt sich Pornomagazine gekauft, in denen dargestellt wird, wie muslimische Soldaten christliche Frauen vergewaltigen. Und kurz habe ich mir damals gedacht, vielleicht wäre das auch ein gutes Promotionsthema und habe nachgesehen im Internet, ob es Vergleichbares über Vergewaltigung durch den Islamischen Staat in Syrien gab. Und das habe ich sofort gefunden und das gab es. Und ich habe dann aber auch gleich entschieden, dass ich dazu eigentlich nicht arbeiten möchte. Das heißt, dieser pornografische Blick auf sexuelle Gewalttaten in Kriegen existiert. Der ist eben auch ganz stark von kolonisierten Bildern geprägt. Und das geht dann in manchen Fällen so weit, dass es tatsächlich Pornografie über sexuelle Gewalt gibt. Oft führt das aber einfach dazu, dass in Zeitungen sehr grafisch, sehr explizit, sehr skandalisierend über sexuelle Gewalt geschrieben wird. Ich denke mir, dass es in meinen Quellen im 19. Jahrhundert, genauso wie heute, dass wir uns fragen müssen, inwiefern wird das den Betroffenen gerecht. Es gibt eine sehr, sehr tolle Studie von einer Historikerin, die heißt Ruth Harris, die sich beschäftigt hat mit Zeugenaussagen zur sexuellen Gewalt im Ersten Weltkrieg. Und sie hat untersucht, welche Zeugenaussagen von französischen und belgischen Frauen, glaube ich, es in die offizielle staatliche Propaganda geschafft haben. Und die Berichte von Vergewaltigungen, die verwendet wurden für Propagandazwecke, waren immer die Zeugenaussagen von Männern. Weil die Betroffenen sexuelle Gewalt waren in dem Fall mehrheitlich Frauen oder zumindest diejenigen, die aussagen wollten. Betroffene sexuelle Gewalt sprechen nicht so grafisch von sexueller Gewalt, sondern sie beschreiben das sehr abstrakt und gehen eben nicht im Detail auf das ein, was ihnen passiert ist. Und bis heute machen wir das aber in Berichterstattung ganz stark. Also um zurückzukommen zu deiner Frage, ich weiß nicht, ob es sexuelle Gewalt in Kriegen immer geben wird, aber ich glaube, wir können uns immer fragen, wie wir Betroffenen gerecht werden und wir können uns immer fragen, worauf wir den Fokus legen. Es war ganz wichtig, dass sexuelle Gewalt im Völkerstrafrecht verankert ist. Es ist sehr wichtig, dass das erreicht wurde. Aber andere Themen wie die psychosoziale Versorgung von Frauen, die im Krieg sexuelle Gewalt erlebt haben, das sind zum Beispiel Themen, die viel zu wenig zur Sprache kommen und die, glaube ich, wichtig wären, dass man mehr thematisiert.
Das ist ein sehr gutes und passendes Schlusswort. Anastasia, schön, dass du vorbeigeschaut hast, um dieses nicht nur historisch, sondern gerade für die Gegenwart wichtige Thema hier ein wenig zu besprechen. Danke.
Ja, danke dir für die Einladung und das interessante Gespräch.
Ja, damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht politisch angelangt. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr dabei seid, auch wenn es manchmal schwierigere Themen sind. Das gehört zum Völkerrecht, zu den internationalen Beziehungen nun mal unweigerlich dazu. Jetzt möchte ich zum Abschluss nochmal einerseits all denjenigen danken, die diesen Podcast unterstützen, indem ihr die Folgen teilt, indem ihr mir Feedback gebt, indem ihr auch vielleicht mir den ein oder anderen kleineren oder größeren Betrag über PayPal überweist. Danke, danke, danke. Das ist mir sehr viel wert. Das motiviert, wirklich weiterzumachen. Und andererseits, und jetzt bin ich schon bei meinen Schlussworten, möchte ich euch auch, je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, einen schönen startenden Tag wünschen, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.